Meine sehr verehrten Damen und Herren, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin heute gerne hier ins Auetal gekommen, gerne nach Bernsen gekommen, um vielleicht auch die ein oder andere Unklarheit, die aktuell im Raum steht, aufzuklären, aber vielleicht vorher erst einmal zwei, drei Schritte zurück. Weil man mir ja auch an der einen oder anderen Stelle mal vorwirft, es sei nicht ganz deutlich, wie ich mich positioniere oder positioniert habe oder wie auch immer. Herr Schlick, Sie waren im vergangenen Jahr bei meiner Veranstaltung auf ein Getränk mit Beermann in Rinteln in der Bodega Beach Bar und da haben Sie mir eine gleiche Frage gestellt. Herr Kraschewski, der weiß das auch, weil er das Thema ja auch schon gerade eben durch das Thema Bahntrasse hier im Schaumburger Land schon seit vielen Jahren irgendwo auch begleitet wird. Und ich habe von Anfang an, als der Bundesverkehrswegeplan für das Jahr 2030 aufgestellt wurde, gesagt, dass ich mich der Mehrheit im Schaumburger Land anschließe oder in jenen anschließe, die sich klar positionieren und für einen Ausbau der bestehenden Trasse sich einsetzen. Und da gab es von mir in keinster Art und Weise irgendwann ein Abkehren. 0,0. Im Gegenteil, möchte ich Ihnen sogar auch sagen, dass als der Entwurf zum Bundesverkehrswegeplan bis 2030 auf dem Tisch lag, da habe ich mich darüber gefreut, dass einige Ortsumfahrungen dort berücksichtigt wurden, auch hier im Schaumburger Land. Weil mir die Kommunen eben den Weg gegeben haben, macht dich dafür stark, setzt sich dafür ein. Und zwei oder drei von diesen Ortsumfahrungen für das Schaumburger Land haben sich dann auch im Bundesverkehrswegeplan wiedergefunden. Und uns ist nicht aufgefallen, dass dort noch ein anderes Projekt mit reingekommen ist, nämlich, so stand es im Entwurf drin, Neubau von zwei neuen Gleisen zwischen Hannover und Bielefeld. Und in der letzten Legislaturperiode war ich der Einzige, der einer Regierungsfraktion angehörte. Und ich habe mich gefreut, dass es nicht nur durch mich, sondern auch durch die Kolleginnen und Kollegen von CDU und SPD gelungen ist, diesen Entwurf dahingehend zu verändern, dass dort nicht drin stand Neubau von zwei Gleisen, sondern Neu- und oder Ausbau zwei neuer Gleisen. Vorher im Entwurf stand, wie gesagt, nur Neubau. Das haben wir gemeinsam hinbekommen mit den Kollegen aus NRW und mit den Kollegen aus Niedersachsen, die unmittelbar von diesem Projekt betroffen wären. Und das war der Stand der Dinge, den wir eben hatten, bis letztendlich dann die Idee des Deutschlandtaktes auf den Markt kam. Aber das wissen Sie alles, das haben Sie auch schon rauf und runter gehört und diskutiert. Deswegen will ich da gar nichts weiter zu sagen. Der Deutschlandpakt, vielleicht nur noch eins, und das vielleicht wissen Sie es auch, vielleicht auch nicht, ist keine Idee des Bundesverkehrsministeriums. Sondern das haben sich unabhängige Gutachter aus Deutschland, Planer, ausgedacht und haben gesagt, wenn wir Inlandsflüge und andere Dinge verringern wollen und für mehr Pünktlichkeit der Deutschen Bahn sorgen wollen, sodass mehr Menschen auf die Deutsche Bahn umsteigen, das Auto stehen lassen, nicht auf den Flieger setzen, dann brauchen wir eine engere Vertaktung der Züge. So, das war der Hintergrund. Und dann hat sich das Bundesverkehrsministerium ausgedacht, wir brauchen Planungsbeschleunigung. Und ich persönlich habe erstmal gar nichts gegen Planungsbeschleunigung. Wenn man mitbekommen hat, dass die Planung der Ortsumfahrung bei Dünnhausen 50 Jahre gedauert hat, bis das ganze Ding endlich umgesetzt wurde, dann weiß man, dass wir irgendwo ein Problem bei uns im Land haben. Die Frage ist nur, wie kriegt man Planungsbeschleunigung hin und wie schafft man es vor allen Dingen aber auch, die Menschen einer Region mitzunehmen, die von bestimmten Planungsbeschleunigungsprojekten dann letztendlich auch betroffen sind. Und da setze ich jetzt ein, was das Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz betrifft. Ich persönlich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und auch mit meinen Mitarbeitern tief gerungen. Und einer meiner Mitarbeiter, der hat auch einige Semester Jura studiert. Und er sagte mir schon gleich zu Anfang, dass da irgendwo ein gewisser Dammbruch stattfindet, ein Paradigmenwechsel stattfindet, weil aus einem bisherigen Verwaltungsakt, das was Planung nämlich bisher immer war, jetzt ein Gesetz wird. Und das gab es in der Form schon mal. Und zwar, als die Wiedervereinigung durchlebt wurde, als die deutsche Einheit vollzogen wurde, da mussten dort eben auch Anschlüsse geschaffen werden. Und auch da hat man bestimmte größere Projekte über ein solches Maßnahmengesetz oder über Maßnahmengesetze vorangebracht. Darauf berufen sich aktuell oder beruft sich aktuell auch das Bundesverkehrsministerium und auch unter anderem die Verfassungsrechtler im Bundeskanzleramt. Weil sowohl die Verfassungsrechtler im Verkehrsministerium als auch die Verfassungsrechtler im Bundeskanzleramt sehen bei dem Maßnahmengesetz Vorbereitungsgesetz, aber auch bei den daraus folgenden Maßnahmengesetzen keine Verfassungsunmäßigkeit. Ich persönlich bin kein Jurist. Ich könnte das jetzt einfach so glauben. Aber wie gesagt, ich sehe es eben einfach ein bisschen anders, weil, wie gesagt, ein deutlicher Paradigmenwechsel stattfindet von einem Verwaltungsakt zu einem Gesetz und die Mitbestimmungsmöglichkeiten oder die Einbringungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern da schon eingeschränkt wird, dann machen wir uns nichts vor, das ist so. Nun möchte ich vielleicht auch noch mal eine Sache erwähnen, die auch mich jetzt seit einigen Wochen begleitet, seit gut einem Monat. Der Beermann hat oder war bei der Abstimmung im Deutschen Bundestag nicht anwesend. Und das ist richtig. Das stimmt. Ich war nicht anwesend. Nun kann man mir vorwerfen, bei einem so wichtigen Gesetz, was die Region betrifft, bin ich nicht anwesend. Könnte ich sagen, okay, das stimmt, das ist sehr wichtig, oder klar. Ich war jetzt aber nicht entscheidend, weil ich der Einzige war in meiner Fraktion, der überhaupt in der Fraktion gegen dieses Gesetz gestimmt hat. Wir sind 246 Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion. Und ich war der Einzige, der gegen dieses Gesetz in der Fraktion gestimmt hat. Da merkt man schon mal, dass der überwiegende große Teil meiner Fraktion keine Probleme mit diesem Gesetz hat. Und da sind natürlich auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die eben selbst auch bestimmte Maßnahmen im Maßnahmenvorbereitungsgesetz, im Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz stehen haben. Beispielsweise den Hindenburgdamm, die Verbindung von Niebüll nach Sylt. Da sind viele dafür, dass das beispielsweise eben passiert, die jetzt, sage ich mal, Kolleginnen und Kollegen aus Schleswig-Holstein sind. Dann wurde das Gesetz im Deutschen Bundestag auf die Tagesordnung gesetzt und wurde an einem Freitag abgestimmt. Ich meine, es war, was, der 31. Januar? Ich meine ja. An dem Tag hat sich nun das Plenum verzögert. Warum? Weil das Plenum den Außenminister herzitiert hat, der bei einer Debatte nicht anwesend war, beziehungsweise die Debatte begonnen hat als erster Redner, dann ins Außenministerium zurückgefahren ist, weil er dort eine Delegation hatte und dann aber eben die Mehrheit des Parlaments der Meinung war, er müsse der Debatte beiwohnen und da muss er wieder zurückkommen. So lange wurde die Sitzung unterbrochen. Das bedeutete für mich, ich kriege Probleme, weil ich einen Folgetermin hatte, einen Anschlusstermin, der schon seit Wochen fest zugesagt war, weil die Redner erst Redner und danach Teil in einem Podium war. So, und wenn ich Termine zusage, auch in Berlin, dann habe ich aus meinem Elternhaus gelernt, dann hält man die auch ein. Und deswegen habe ich mir überlegt, wobei ich das auch gemacht hätte, wenn ich der Abstimmung beigewohnt hätte, eine persönliche Erklärung abzugeben. Das ist nichts Unübliches. Und wenn Sie sich das Protokoll des Deutschen Bundestages anschauen, dann werden Sie nicht feststellen können, wer konkret dem Gesetz zugestimmt hat und wer sich dem Gesetz enthalten bzw. dagegen gestimmt hat. Aber im Protokoll als Anlage ist klar, meine persönliche Erklärung beigefügt. Ich habe es auch mitgebracht, kann sie gerne rumgeben, man kann sie bei mir auf der Homepage runterladen, man findet sie bei Facebook, überall. Nun kann man sich natürlich, man kann das natürlich dann auch wirklich bis ins Detail hinterfragen und nachfragen. Im ersten Satz steht, ich werde gegen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich stimmen und möchte nachfolgend meine Position zur Sache wie folgt erklären. Dann erkläre ich das Ganze, das mache ich jetzt nicht, ich lese das nicht alles vor. Und dann steht im letzten Absatz, aus diesem Grund werde ich als direkt gewählter Repräsentant des Landkreises Schaumburg im Deutschen Bundestag den Sorgen und Nöten der betroffenen Bevölkerung in Rechnung tragen und dem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz nicht zustimmen. Aus nicht zustimmen kann man jetzt sicherlich auch irgendwo machen, nicht zustimmen heißt nicht dagegen stimmen, sondern vielleicht auch Enthaltung oder wie auch immer. Aber seien Sie bitte versichert, ich habe auch das, was in der Lenkungsgruppe und Herr Steg und Frau Grimm, Sie waren beide mit dabei, Da gab es eine klare Position der Anwesenden, Herr Kraszewski, Sie waren auch mit dabei, und diese Position habe ich übernommen und auch mit nach Berlin getragen, auch im Vorfeld. Es wurde ja auch noch versucht, dass diese Maßnahme möglicherweise sogar aus dem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz rausgenommen wird. Aber auch dafür gab es keine Mehrheiten, weder bei der SPD noch bei der CDU. Nun ist ja noch nichts in den Brunnen gefallen. Wir haben jetzt ein Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz. Wenn jemand da Probleme mit hat, wegen der Verfassungsmäßigkeit, dann müsste jemand klagen. Das wird aber vermutlich nicht passieren. Nun ist es ja so, und das habe ich auch in der Zeitung gelesen, dass der Bundespräsident natürlich eben auch Gesetzestexte unterschreiben muss und möglicherweise dieser da auch die ein oder anderen Bauchschmerzen sieht. Ich sehe die Chancen gering, aber in der Historie gab es sowas schon mal. Bisher hat ein Bundespräsident, wenn wir richtig recherchiert haben, 9-mal ein Gesetz nicht unterschrieben seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben in der letzten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag 555 Gesetze verabschiedet. Und bei 9 seit Bestehen der Bundesrepublik hat der Bundespräsident bisher seine Unterschrift verweigert. Ich sehe noch ein anderes Problem, dass es eben mit diesem Gedanken, der aber aus meiner Sicht nicht verkehrt ist, schwierig werden könnte, weil der Bundesrat ja ebenso mit berücksichtigt wurde und der Bundesrat auch zugestimmt hat, beziehungsweise nicht die Möglichkeit genutzt hat, den Vermittlungsausschuss anzurufen. So, und wenn der Bundestag sagt, Haken hinter ist schön und der Bundesrat das auch sagt, dann wird es natürlich für den Bundespräsidenten immer schwieriger, da irgendwo noch mögliche Lücken zu sehen. Aber ich sage dennoch, man sollte an dieser Stelle definitiv nichts unversucht lassen. Man sollte dann wirklich sagen, wir haben alles versucht, wir haben gekämpft, und da, wo wir als Abgeordnete, und ich sage ganz bewusst wir als Abgeordnete, weil ich meine Kollegin Katja Koll und Maya-Lisa Völlers da komplett mit einbeziehe, wir werden da auch so gut es geht weiterhin eben mit unterstützen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich und das sei noch zugesagt. Wo ich aber noch Hoffnung drauf hege, ist, dass ein Maßnahmenvorbereitungsgesetz ja eben, wie gesagt, nur das Vorbereitungsgesetz ist. Und diese Maßnahme ja erst auch in einem Gesetz münden muss, bevor es dann letztendlich auch umgesetzt werden kann. Und da muss man, glaube ich, dann dementsprechend nochmal konkretisieren und ansetzen. Wir werden ja nun die Situation haben, dass in diesem Jahr das Bürgerdialogverfahren beginnt. Und ich habe da eine Bitte. Bereiten Sie sich da wirklich einfach gut drauf vor. Und ich bin mir auch sicher, dass Sie das tun. Weil dieses Bürgerdialogverfahren ist aus meiner Sicht die größte Möglichkeit, noch die ein oder andere Schraube zu drehen. Das war auch bei der Y-Trasse der Fall, wo dann Alpha E draus geworden ist. Alpha E ist ein Projekt der Verwaltung, der Kommunen, der Bürgerinitiativen, der Bürgerinnen und Bürger. Die haben gemeinsam aus der Y-Trasse das Projekt Alpha E gemacht. Und auch hier setze ich persönlich auf dieses Bürgerdialogsverfahren. Das sollte man nicht unterschätzen, gleichwohl aber eben sehr gut vorbereitet sein. Und ich habe eine weitere Bitte. Wenn man Forderungen stellt, dann sollten Sie nicht nur die Forderungen stellen, wir sind gegen eine Neubautrasse. Nein, Sie sind ja im gleichen Zuge auch für einen Ausbau. Aber wenn eine Neubautrasse, warum auch immer, nicht verhindert werden kann, auch dann brauchen Sie etwas in der Pipeline. Dann müssen Sie Forderungen stellen. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel geben. Als damals die Neubaustrecke München-Ulm geplant war oder durch Ulm gehen sollte, hat man gesagt, Ulm ist Quatsch, wir müssen über Stuttgart kommen. Und wenn man über Stuttgart geht, dann muss man durch Montabaur durch. Und Montabaur wollte das nicht.
Montabaur liegt doch.
Ja, aber man ist an Montabaur vorbeigegangen, beziehungsweise durch Montabaur durch.
Immer in Köln-Rhein-Main.
Genau. Weil Montabaur dann aber gesagt hat, okay, wenn wir in diesen sauren Apfel beißen müssen, dann wollen wir einen ICE halt haben. In Auetal wird jetzt kein ICE halt. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Das ist auch nicht die Forderung, die ich Ihnen ins Gebetbuch schreiben möchte.
Für Silvia extra.
Aber Montabaur, in Klammern 14.500 Einwohner, hat einen ICE halt. Das hat für Montabaur relativ viel gebracht. Und ich sage, viele haben mir immer gesagt, ein Politiker, der Vision hat, der soll in die Psychiatrie gehen oder wie auch immer. Aber wenn man keine Vision hat und gerade Sie auch als Bürgerinitiative oder als Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger aus dem Auetal, warum, ich sage jetzt mal, warum denn nicht? Warum fordert man denn nicht einen Regionalbahnhof für das Auetal, wenn es denn so ist? Warum versucht man denn nicht, hier eine bessere Verkettung hinzukriegen, wenn die Möglichkeit bestünde? Ich sage nur, dass man all diese Möglichkeiten gut durchdenken sollte. Ob sie das dann mehrheitlich mittragen können oder nicht, ist eine andere Frage. Aber denken Sie einfach über die kuriosesten Sachen nach. Fordern kann man erstmal. Und am Ende wird man meistens auch etwas bekommen. Und wenn es dann heißt, die sind da total bekloppt im Auetal, die wollen jetzt so einen Regionalbahnhof haben, irgendwie müssen wir uns doch was überlegen, dass wir da irgendwie drum rumschiffen können. Vielleicht kriegt man dann doch die Lösung wenigstens eines Teilausbaus hin. Und auch nochmal zu dieser ganzen Sache mit dem Ausbau. Auch das ist aus meiner Sicht eine Sache, die diskutabel ist. Es ist aus meiner Sicht gar nicht gesagt, dass im Deutschlandtakt durchgehend zwischen Hannover und Bielefeld, Hamm etc. durchgehend zwingend 300 km/h gefahren werden müssen, um den Deutschlandtakt einzuhalten. Auch das ist eine Forderung, die Sie auf jeden Fall in der Pipeline haben sollten, wenn es dann ins Bürgerdialogverfahren geht. Aber lassen Sie bitte auch eine Lanze brechen für jene, die Probleme haben, dass die Bestandsstrecke ausgebaut wird. Ich will jetzt nicht von einer schweigenden Mehrheit reden, aber Sie können sich vorstellen, dass ich auch Zuschriften und E-Mails bekomme von Menschen, die mir eben mitteilen, Bermann, schlag dich da mal nicht nur ausschließlich auf die eine Seite. Es gibt durchaus auch Leute und Bürgerinnen und Bürger, die finden das mit dem Ausbau an der Bestandsstrecke, an der Bestandstrasse gar nicht so gut. Weil die dann nämlich sagen, bisher haben wir Brückenbauten oder Tunnelbauten, ja, haben wir jetzt nicht, aber Brücken und auch Überquerungen, die sind zweispurig. Also zweigleisig ausgelegt. Die ganzen Brücken müssen abgerissen werden, es müssen neue gebaut werden. Und das an mehreren Stellen. Und all das sind Bauwerke, die wir dann auch über Jahre direkt bei uns vor der Tür haben.
Ja, alle Brücken müssen abgerissen werden.
Ja, ja. So. Und ich sag ja, und das ist eben so der Punkt, wo eben auch durchaus Bürgerinnen und Bürger aus dem Schauenburger Land, die sich jetzt vielleicht nicht so populär irgendwo in den Medien äußern, oder da eine andere Bewegung auf den Weg bringen, sich aber durchaus auch bei mir melden und sagen, es gibt nicht nur das eine, sondern es gibt auch das andere. Und auch da versucht man natürlich zu vermitteln und auch diese Sorgen und Ängste, die da vorhanden sind, ernst zu nehmen und auch ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht gelingt es ja, dass man tatsächlich, und da glaube ich, hat man in den letzten Jahren hier im Schaumburger Land gemerkt, dass es da einen guten Zusammenhalt gibt, eben all diese Interessen irgendwie zu bündeln und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden und dass man das sowohl als das Entweder und das Oder auch im Bürgerdialogverfahren mit berücksichtigt. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass eine solche Trasse, die ja bisher noch nicht geplant ist.
Stimmt.
Bitte?
Stimmt. Ist noch nicht veröffentlicht.
Herr Kraszewski und die anderen Bürgermeister aus dem Schaumburger Land, als auch der Landrat mit Herrn Heilmann, meine Wenigkeit, Maja-Lisa Völlers, Frau Keul war, glaube ich, nicht mit dabei im Verkehrsministerium, waren im Verkehrsministerium. Und da wurden eben genau diese Dinge auch erörtert und da wurden auch klare Positionen seitens der anwesenden Hauptverwaltungsbeamten in Richtung des Bundesverkehrsministeriums geschickt. Und das Bundesverkehrsministerium würde dann enorme Probleme bekommen, genauso auch wie die Eisenbahn bzw. das Eisenbahnbundesamt. wenn nicht alle Varianten, die irgendwo auf dem Tisch liegen, auch geprüft werden. Weil Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, all diese Parameter müssen gewährleistet sein, um eine solche Trasse zu bauen. Warum? Da werden Steuergelder ausgegeben. Und da werden nicht wenig Steuergelder ausgegeben. Und das ist eben so, dass da eben eine, ja, hört eben das Lachen, es gibt genügend Beispiele, wo das nicht so gut funktioniert, das stimmt, aber
Stuttgart.
Stuttgart, okay, diese Einwand ist berechtigt, aber Stuttgart war ein Bürgerentscheid. Ein Bürgerentscheid hat sich mehrheitlich für Stuttgart 21 ausgesprochen. Das ist so. Man kann jetzt im Nachhinein dagegen wettern, aber es war ein Bürgerentscheid, der letztendlich das, doch das stimmt.
Es war ein Bürgerbescheid, wenn man die Bevölkerung vorher richtig informiert hätte, dann wäre sie überhaupt nicht durchgekommen. Das war eine Trickserei.
Und genau, der Bürgerbescheid ging um das Geld, nur um das Geld.
Ja, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nehme aktuell, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg und konkreter aus Stuttgart spreche, dort jetzt nicht mehr unbedingt wahr, dass es da jetzt großartige Proteste weiterhin gibt.
Doch,
Montagsdemos. Dann kommen Sie mal am 2. April. Sowas.
Wohin?
Hierher.
Ja, hier. Hier, ja.
Ich meine, aber dann kommen Fachleute aus Stuttgart, aus Berlin.
Ja, wann ist das?
Am
2. April.
Es gibt nach wie vor regelmäßige Demonstrationen gegen den Weiterbau von Stuttgart 21.
Ja, aber
bei dieser Bahn.
Aber hier geht es jetzt ja nur nicht um Stuttgart 21.
Ja,
es gibt ja nur Beispiele. Da haben Sie recht, Stuttgart 21. Stuttgart 21 und auch der Berliner Flughafen. Das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Das ist alles Mist. So.
Das stimmt.
So. Nichtsdestotrotz haben wir eben, ich sage ja nur, dass wir hier bei dieser Fragestellung des Ausbaus / Neubaus der Strecke Hannover-Bielefeld im Bürgerdialogverfahren, die unsere Argumente in der Schublade haben sollten. Ich bin mir sicher, dass es auch gelingt. Und wir sollten nicht nur in Anführungsstrichen sagen, wir sind gegen einen Neubau und für einen Ausbau, sondern wir sollten das immer auch irgendwo, je nachdem wie es aussieht, mit klaren anderen Forderungen unterlegen, damit man irgendwo die auch ein bisschen in die Ecke treiben kann und sagen kann, so ganz einfach kommt ihr uns nicht davon. Darum geht es mir, darum sollte es uns allen gehen und aus meiner Sicht, wie gesagt, ist die Katze noch nicht in den Brunnen gefallen, weil wir eben überhaupt noch die Maßnahmengesetze erst auf den Weg gebracht werden müssen und bis dato noch gar nicht klar ist, ob für die Maßnahme Hannover-Berlin überhaupt auch ein Maßnahmengesetz auf den Weg gebracht wird. So, ich halte jetzt meine Klappe, ich habe eigentlich gesagt, ich wollte gar nicht länger als 20 Minuten.
Hier war eine Wortmeldung.
Weil ja sicherlich auch Wortmeldungen da sind oder ich bin heute hier, um zuzuhören. Ich bin heute hier, damit Sie mir auch Ihre Gedanken mitteilen können und damit Sie auch klare Forderungen nochmal in Richtung Politik aussprechen können, wofür meine Kollegin und ich uns weiterhin in Berlin einsetzen sollen und was Ihre persönlichen Gedanken bei der ganzen Frage aus sind. Vielen Dank.